Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen deutschen Sendung von Radio Rumänien International. Aus Bukarest begrüßt Sie diesmal Florin Lungu. Vielen Dank, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Wir beginnen unser Programm wie immer mit dem Funkjournal.
Funkjournal.
Willkommen zu den Nachrichten. Die rumänische Regierung könnte am Donnerstag den Gesetzentwurf verabschieden, der die gleichzeitige Anhäufung von Rente und Gehalt im öffentlichen Dienst verbietet, allerdings nur für Bezieher von Sonderrenten. Der Gesetzentwurf stand auf der Tagesordnung der Kabinettssitzung am Mittwoch, wurde aber erneut vertagt, da er noch nicht die Zustimmung des Legislativrats erhalten hatte. Er sieht neue Regelungen für Beamte und Staatsangestellte vor, die bereits im Ruhestand sind, aber weiterhin arbeiten. Im Wesentlichen legt er die Bedingungen fest, unter denen eine Person gleichzeitig Rente und Gehalt beziehen kann. Premierminister Ilie Bolojan erklärte kürzlich, dass diese Maßnahme vor allem darauf abziele, die Anhäufung von zwei Einkommensquellen im öffentlichen Dienst zu verhindern. Die Regelung betrifft hauptsächlich Sonderrenten ohne Beitragszahlung, nicht jedoch reguläre Renten. Rentner im Bildungs- und Gesundheitswesen sind von der Regelung ausgenommen. Rumänien verzeichnete im März dieses Jahres eine Arbeitslosenquote von 6,1%, ein Anstieg um 0,1 Prozentpunkte gegenüber Februar. Die Quote junger Menschen 15 bis 24 Jahre ist mit 28,2% weiterhin hoch, wie das Nationale Statistikinstitut am Donnerstag mitteilte. Laut der genannten Quelle wurde die Zahl der Arbeitslosen zwischen 15 und 74 Jahre im analysierten Zeitraum auf 503.700 geschätzt. Die Arbeitslosenquote der Frauen lag um 0,3 Prozentpunkte über der Männer. Für Erwachsene zwischen 25 und 74 Jahren wurde die Arbeitslosenquote im März auf 4,6% geschätzt, davon 4,5% bei Männern und 4,7% bei Frauen. Das Außenministerium hat bekannt gegeben, dass die schrittweise Wiederaufnahme des regulären Betriebs des rumänischen Generalkonsulats in Odessa ein von der rumänischen Gemeinschaft gewünschtes Ziel darstellt. Am Mittwoch bestätigte die Regierung die Ernennung von Doru Liciu zum rumänischen Generalkonsul in Odessa, nachdem die Tätigkeit des Konsulats zwischenzeitlich von einem Interimsleiter koordiniert worden war. Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine im Februar 2022 beschloss das Außenministerium, die Tätigkeit des Konsulats in Odessa vorübergehend einzustellen und den Interimsleiter, der die Konsularabteilung zu diesem Zeitpunkt leitete, an die rumänische Botschaft in Kiew zu versetzen. Im Herbst 2025 nahm das rumänische Generalkonsulat in Odessa seine Tätigkeit aufgrund der Sicherheitslage in der Ukraine zunächst eingeschränkt wieder auf. Der rumänische Präsident Nicu Ciordan kündigte nach seiner Teilnahme am Wirtschaftsforum im Anschluss an den Gipfel der Drei-Meere-Initiative in Dubrovnik, Kroatien, eine künftige Partnerschaft mit der Weltbank für Investitionen im Nuklearbereich an. Laut Dan ist Rumänien das erste Land, in dem die Weltbank in Kernenergie investieren möchte. Er erklärte außerdem, er habe mit US-Energieminister Chris Wright gemeinsame Prioritäten für die Zusammenarbeit in den Bereichen Kernenergie und Flüssigerdgas erörtert. Weitere Details zum Besuch des rumänischen Präsidenten in Kroatien folgen nach den Nachrichten. Die Europäische Union hat in Brüssel nach rund dreimonatiger Blockade durch Ungarn einen Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro für die Ukraine und das 20. Sanktionspaket gegen Russland genehmigt. Die Einigung in Budapest erfolgte, nachdem die Ukraine die Druzhba-Pipeline repariert hatte, die russisches Öl nach Ungarn und in die Slowakei transportiert. Die Pipeline war Ende Januar durch russische Bombenangriffe beschädigt worden, woraufhin Ungarn den Kredit blockierte. Die EU gewährt der Ukraine die Finanzhilfe in Höhe von 90 Milliarden Euro in Form eines Kredits. Kiew wird diesen nur zurückzahlen, wenn Russland Reparationen für den Krieg zahlt. Andernfalls tragen die EU-Staaten die Kosten, mit Ausnahme von Ungarn, Tschechien und der Slowakei, die sich weigerten, am Garantiemechanismus teilzunehmen. Wir berichten weiter dazu nach den Nachrichten. Soweit die Nachrichten.
Der rumänische Präsident Nicuș Ordan hat in Kroatien am Gipfel der Drei-Meere-Initiative teilgenommen. Mehr Einzelheiten dazu in unserem ersten Hintergrundbericht im RRI-Funkjournal. Ich bin Alex Terescu. Die Stadt Dubrovnik war Gastgeber des jährlichen, inzwischen 11. Gipfels der Drei-Meere-Initiative. Diese Plattform wurde 2015 gegründet und vereint 13 Staaten zwischen der Adria, der Ostsee und dem Schwarzen Meer. Ziel ist es, die wirtschaftliche Entwicklung in Mittel- und Osteuropa durch eine bessere Vernetzung der Infrastruktur in den Bereichen Verkehr, Energie und Digitalisierung zu fördern. Ebenfalls in Kroatien fand die 8. Ausgabe eines begleitenden Wirtschaftsforums statt, an dem mehr als 1200 hochrangige Vertreter aus der Finanz- und Geschäftswelt teilnahmen. Aus der Region sowie aus den USA, Japan, Südkorea und Kanada. Auch bedeutende internationale Finanzinstitutionen waren vertreten. Rumänien wurde beim Gipfel durch Präsident Nicuș Ordan repräsentiert. Seine Teilnahme unterstreicht das kontinuierliche Engagement Bukarests für den Ausbau der regionalen Konnektivität, der Energiesicherheit und der wirtschaftlichen Resilienz im Drei-Meere-Raum. Laut einer Mitteilung der Präsidialverwaltung hat die Initiative inzwischen eine Reifephase erreicht, in der der Fokus auf der Umsetzung strategischer Projekte mit direktem Nutzen für Bürger und Volkswirtschaften liegt. Beim Gipfel am 28. April bekräftigte Präsident Nicuș Ordan die Unterstützung Rumäniens für den Ausbau strategischer Verkehrs- und Energiekorridore wie Via Carpatia, Rail to Sea und den vertikalen Korridor. Gleichzeitig baut Rumänien seine Rolle als regionaler Akteur weiter aus und nutzt dabei seine strategische Lage am Schwarzen Meer sowie seine Funktion als Verbindungspunkt zwischen Mitteleuropa, dem Balkan und der Schwarzmeerregion. Am 29. April nahm Nicuș Ordan zudem am Führungspanel im Rahmen des Wirtschaftsforums teil. Dort sprach er sich für verstärkte Investitionen in die Energieinfrastruktur aus, insbesondere im Bereich Erdgas und grenzüberschreitende Verbindungen. Ebenso betonte er die Bedeutung strategischer Korridore zwischen Ostsee, Schwarzem Meer und Adria. Zugleich hob er die Notwendigkeit einer stärkeren Einbindung des Privatsektors in die Umsetzung regionaler Initiativen hervor, sowie die zentrale Rolle der transatlantischen Beziehungen bei der Mobilisierung von Kapital und Know-how für Projekte in der Region. In Dubrovnik unterzeichneten außerdem die Nationale Gesellschaft zur Verwaltung der Seehäfen Konstanza und die Hafenbehörde von Rijeka ein Memorandum of Understanding. Darüber hinaus ist Rumänien dem Infrastrukturfonds der Drei-Meere-Initiative beigetreten. Mehrere nationale Entwicklungsbanken aus der Region unterzeichneten hierzu ein entsprechendes Abkommen. Die rumänische Investitions- und Entwicklungsbank ist bereit, zum Kapital dieses neuen Finanzinstruments beizutragen, das Investitionen von bis zu 3 Milliarden Euro in Energie und Nachhaltigkeit, Verkehr sowie digitale und soziale Infrastruktur mobilisieren soll. Am Rande der Veranstaltungen in Kroatien führte Präsident Nikos Ordan außerdem bilaterale Gespräche mit dem österreichischen Bundeskanzler Christian Stocker, dem Premierminister der Republik Moldau Alexandru Munteanu sowie dem US-Energieminister Chris Wright.
Das Funkjournal von Radio Rumänien International geht weiter mit unserem zweiten aktuellen Beitrag. Die Europäische Union hat den versprochenen Kredit von 90 Milliarden Euro für die Ukraine sowie das 20. Sanktionspaket gegen Russland genehmigt, nach rund 3 Monaten Blockade seitens Ungarns. Die Entscheidung wurde erst möglich, nachdem Budapest sein Veto aufgehoben und damit den Weg für die formelle Genehmigung freigemacht hatte. Die EU-Strategie für einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine stützt sich auf 2 Säulen, die Stärkung der Ukraine und die Erhöhung des Drucks auf Russland. Wir sind auf beiden Wegen vorangekommen, erklärte EU-Ratspräsident Antonio Costa anlässlich der Entscheidung auf dem sozialen Netzwerk X. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas betonte ihrerseits, die Blockade sei überwunden, die russische Kriegswirtschaft stehe unter zunehmendem Druck, während die Ukraine von massiver Unterstützung profitiere. Die Zustimmung Budapests erfolgte, nachdem die Ukraine die Druzhba-Pipeline repariert hatte. Diese lieferte russisches Öl nach Ungarn und in die Slowakei. Unklar bleibt, warum die Reparatur der Pipeline rund 3 Monate in Anspruch nahm, nachdem sie Ende Januar durch russische Bombardierungen beschädigt worden war, während Ungarn den Kredit blockierte. Budapest hatte behauptet, die Ukraine habe die Reparatur absichtlich verzögert, um den Zufluss von günstigem Öl nach Ungarn zu unterbinden und auf diese Weise die ungarischen Wahlen zu beeinflussen, aus denen Viktor Orban als Verlierer hervorgegangen war. Die ukrainische Seite hingegen verwies darauf, Russland habe die eigene Pipeline wiederholt bombardiert und die Reparatur habe sich aufgrund der Gefährdung der technischen Teams unter Kriegsbedingungen verzögert. Die Pipeline versorgt die einzigen EU-Mitgliedstaaten, die noch Verträge mit Moskau unterhalten, Ungarn und die Slowakei, während die übrigen Mitgliedstaaten diesen Import verboten haben, um Moskaus Kriegsfinanzierung einzuschränken. Die europäische Finanzhilfe von 90 Milliarden Euro wird der Ukraine in Form eines Kredits gewährt. Kiew muss diesen nur zurückzahlen, sofern Russland Kriegsreparationen leistet. Andernfalls tragen die EU-Mitgliedstaaten die Last, mit Ausnahme von Ungarn, Tschechien und der Slowakei, die ihre Beteiligung am Garantiemechanismus verweigert haben. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bezeichnete die Freigabe als das richtige Signal unter den gegenwärtigen Umständen. Er betonte, Moskau müsse den Krieg beenden und die dafür notwendigen Anreize könnten nur dann wirksam werden, wenn sowohl die Unterstützung für die Ukraine als auch der Druck auf Russland ausreichend stark seien. Das 20. europäische Sanktionspaket gegen Russland zielt auf neue Beschränkungen im Bereich Finanzdienstleistungen, Handel und Energie ab, einschließlich des Öltransports auf dem Seeweg sowie maritimer Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Transport von russischem Öl und Flüssigerdgas. Darüber hinaus sollen weitere Tanker der sogenannten Schattenflotte, die Russland zur Umgehung westlicher Sanktionen einsetzt, auf die schwarze Liste der EU gesetzt werden.
Sie hören Radio Rumänien International. Rumänien einmal anders.
Der Alltag von Menschen mit Behinderungen ist oft von unzähligen Hürden geprägt, seien es psychische Barrieren, fehlende Hilfsangebote oder schlichtweg soziale Ausgrenzung. Ein einfacher Kinobesuch oder ein Abend im Theater ist ein Vergnügen, das in Rumänien leider noch längst nicht für alle selbstverständlich ist. Doch genau hier kommt gerade etwas ins Rollen. Immer mehr Kinofilme werden mittlerweile barrierefrei angepasst. Mehr dazu in einem Beitrag verfasst von Anna-Maria Kononowitsch. Am Mikrofon begrüße ich Adina Olaru. Die treibende Kraft dahinter ist unter anderem Ligia Soare. Sie ist Kulturmanagerin bei der Vereinigung Animest, hat über 20 Jahre Erfahrung in der Organisation von Filmfestivals und arbeitet als Übersetzerin für audiovisuelle Medien. Sie erinnert sich an die Anfänge.
Pentru că ne dorim ca filmele și evenimentele de la festivalul nostru să fie accesibile cât mai multor persoane.
Wir wollen, dass die Filme auf unserem Festival wirklich für möglichst viele Menschen zugänglich sind. Wenn wir alle einladen, soll das auch eine ernst gemeinte Einladung sein. Also haben wir uns gefragt, wer sind eigentlich die Menschen, die wir bisher nicht ins Kino einladen konnten, weil es schlichtweg Barrieren gibt? Um das zu ändern, habe ich vor einigen Jahren eine Ausbildung zur audiovisuellen Übersetzerin speziell für Gehörlose gemacht. Dabei habe ich festgestellt, dass es in einigen wenigen Ländern bereits seit Jahrzehnten erprobte Methoden für barrierefreies Kino gibt. Eine einheitliche europäische Norm gibt es in diesem Bereich allerdings noch nicht. Dafür aber ein engagiertes internationales Netzwerk. Ligia Soare erzählt von einem Projekt, das Kinos in 5 Ländern, Tschechien, der Slowakei, Slowenien, Kroatien und Rumänien, miteinander verbindet und sich inzwischen auch an blinde Zuschauer richtet.
În paralel cu ceea ce am început noi să facem la Animest, din colaborarea mea cu Institutul francez din București,
aus unserer Zusammenarbeit mit dem Institut Français in Bukarest ist das europäische Projekt Kino ohne Barrieren entstanden. Seit 2024 gibt es nun in 5 europäischen Kinos monatliche Vorführungen, die speziell für gehörlose und blinde Menschen angepasst sind. Parallel dazu haben wir eng mit Schulen für gehörlose Kinder zusammengearbeitet, um genau zu verstehen, was sie brauchen. Konkret heißt das, für Gehörlose braucht ein Film erweiterte deskriptive Untertitel. Diese geben nicht nur die Dialoge wieder, sondern blenden auch wichtige Geräusche ein oder den Namen der sprechenden Person, wenn diese gerade nicht im Bild zu sehen ist. Doch weil für viele Gehörlose nicht die Lautsprache, sondern die Gebärdensprache die eigentliche Muttersprache ist, gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir lassen den Film von Dolmetschern übersetzen, nehmen das im Studio auf und binden den Gebärdensprachdolmetscher direkt als festen Teil in das Videobild des Films ein. Das schöne Ergebnis dieser Arbeit: Bei solchen Vorführungen können hörende und gehörlose Menschen ganz selbstverständlich gemeinsam im selben Kinosaal sitzen und den Film genießen. Doch wie funktioniert das Kinoerlebnis für blinde Zuschauer? Mehr Einzelheiten dazu, Ligia Soare.
Pentru spectatori nevăzători există iarăși niște metode. Clasica metodă se numește descriere audio.
Für blinde Menschen nutzen wir die klassische Audiodeskription. Das bedeutet, eine zusätzliche Stimme beschreibt alles Wichtige, was auf der Leinwand passiert, immer dann, wenn die Charaktere gerade nicht sprechen. Das Manuskript dafür wird von speziell geschulten Übersetzern geschrieben und anschließend von einer blinden Testperson auf Genauigkeit geprüft, denn sie wissen am besten, ob alle relevanten Details erfasst wurden. Schließlich wird der Text von einem Schauspieler eingesprochen, mit dem Film synchronisiert und als fertige Tonspur abgemischt. Im Kino können sich die blinden Besucher diese Bildbeschreibung dann ganz diskret über kabellose Kopfhörer oder eine Smartphone-App direkt ans Ohr holen. Das Ziel all dieser Bemühungen ist klar. Das kulturelle Angebot muss stetig wachsen. Denn trotz all dieser fantastischen Initiativen ist die Chancenungleichheit in der Gesellschaft nach wie vor riesig, betont Ligia Soare abschließend.
La început de an am făcut o formare cu niște festivaluri din Europa de Nord.
Oft werden wir gefragt, haben Gehörlose oder Blinde nicht eigentlich wichtigere Probleme als Kino? Natürlich haben sie auch andere Bedürfnisse, aber Kultur bietet ein soziales Auffangnetz und einen echten Grund, unter Leute zu kommen. Inzwischen kommen gehörlose und blinde Kinder aus Bukarest zu uns, für die es völlig normal wird, Teil des kulturellen Lebens zu sein. Wir wollen mit der Kultur ein Signal senden und zeigen, diese Menschen brauchen auf allen Ebenen unserer Gesellschaft Angebote, die auf sie zugeschnitten sind. Es reicht nicht, nur ins Kino gehen zu können. Sie sollten Zugang zu Tanz, Theater, Oper und Museen haben. Ich als Hörende habe diesen Luxus. Ich kann frei entscheiden, wo ich hingehe. Gehörlose und blinde Menschen haben diesen Luxus der freien Wahl im Moment leider noch nicht.
I don't care about sunshine, I don't care about snow, I don't care about nothing, I'm awake and I glow. I don't care about Mondays, I ain't got a plan B. I don't care about nothing, I just wanna be free. Yeah, and so
neue Heimat, neues Leben. Ausländergeschichten aus Rumänien.
Atska Pratikno stammt aus Indonesien, wo sie an der Gajah Mada Universität internationale Beziehungen und Politikwissenschaft studierte. Mit ihr machte unsere Kollegin Hildegard Ignatescu ein Interview, das Sie nun in unserer Reihe Neue Heimat, Neues Leben hören. Ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung des Interviews. Aska Pratikno stammt aus Indonesien, wo sie an der Gajah Mada Universität internationale Beziehungen und Politikwissenschaft studierte. Derzeit unterrichtet sie Englisch an der theoretischen Oberschule Sekolah Mer in Bukarest. Zuvor war sie ebenfalls in Bukarest am Avenor College tätig, wo sie einen Debattierclub gründete und als Lehrerin des Jahres 2019-2020 ausgezeichnet wurde. Im Laufe der Zeit hat sie an verschiedenen Fort- und Weiterbildungen teilgenommen. Wir haben sie gefragt, wie sie nach Rumänien gekommen ist und in welchem Zusammenhang das geschah. Zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich kam 2015 nach Rumänien. Damals war es eine kurze Beziehung, für die ich aber immer dankbar war, denn sie hat mich hierher nach Rumänien geführt. Ich lebte damals in Brașov und bin dann nach Bukarest gezogen. Während meines Studiums habe ich auch unterrichtet und konnte daher auch hier als Englischlehrerin weiterarbeiten. Ich habe hauptsächlich Erwachsene unterrichtet, aber festgestellt, dass mir Kinder mehr Spaß machen. Ich habe mit einem Sommercamp namens 365 Days Camp angefangen und danach in einem Fremdsprachenzentrum und anschließend an einer Schule gearbeitet, bis ich schließlich hierher kam, um Debattierclubs, Sommercamps und Englisch an einer Mittelschule zu unterrichten. Wie hat Ihnen Rumänien gefallen, da Sie ja aus einem völlig anderen Land mit einer anderen Kultur, Religion, anderem Essen, anderer Natur, anderen Jahreszeiten und so weiter kommen.
Oameni tot mă întrebau cum a fost prima ta iarnă.
Ich wurde ständig gefragt, wie mein erster Winter war. War es kalt? Hat es geschneit? Wie war der Schnee beim ersten Mal? Eigentlich war es nicht das erste Mal, denn meinen ersten Winter habe ich in Norwegen verbracht, da war ich 17. Aber als ich nach Brasov zog, war es schon etwas kalt. Ich kam im März an und habe mich nicht so schnell an die Winter gewöhnt. Das ist tatsächlich das Schwierigste am Leben in Rumänien. Aber wenn es zum Beispiel ums Essen oder die Natur geht, habe ich viele Ähnlichkeiten mit Indonesien festgestellt. Wir sind herzliche Menschen, sowohl Indonesier als auch Rumänen. Und wir sind sehr gastfreundlich. Ich habe selbst erlebt, wie gastfreundlich Rumänen sind, besonders gegenüber Ausländern. Und was das Essen angeht, gibt es hier mehr Gewürze, mehr Geschmack. Es ist ähnlich wie bei uns in Indonesien. Dort ist es etwas schärfer, hier ist es milder und ich mag es sehr. Ich mag die Natur in Rumänien wirklich sehr. Als ich in Indonesien lebte, habe ich nie so viel Natur gesehen. Ich war schon in den Bergen und ich war nicht oft am Meer, obwohl ich auf einer Insel lebte. Aber hier war ich oft in den Bergen, zum Beispiel mit dem Camp-Team. Und das finde ich in Rumänien besonders. Die Rumänen schätzen die Natur sehr. Und ich glaube, ich habe noch nie Menschen getroffen, die Natur so sehr respektieren und wertschätzen wie in Rumänien. Deshalb fühle ich mich hier schon wie zu Hause. Die Leute fragen mich immer wieder, spürst du nicht einen Unterschied? Vermisst du nicht deine Heimat? Jetzt nach 10, 11 Jahren in Rumänien fühle ich mich hier wirklich zu Hause. Und wenn ich zum Beispiel nach Indonesien fahre, sage ich, ich besuche meine Mutter oder ich mache Urlaub. Ich fühle mich in Rumänien also schon wie zu Hause. Allerdings gibt es auch ein paar Dinge, die in Rumänien nicht so gut funktionieren und die nerven.
Cam da, mereu există niște plusuri și minusuri.
Ja, es gibt überall Vor- und Nachteile. Was mir in Rumänien anfangs nicht so gefallen hat, war der harte Winter. Er ist immer lang. Außerdem mochte ich die Bürokratie nicht, aber ich habe mich an die Dokumente, das Visum und die Aufenthaltserlaubnis gewöhnt. Ich habe gehört, dass die Leute in Rumänien den Verkehr nicht mögen. Aber ich hatte es noch schlimmer. Deshalb bin ich mit dem Verkehr zufrieden. Abgesehen davon ist Rumänien für mich ganz okay. Wir kommen zurecht. Man muss ja irgendwo anfangen, um voranzukommen. Als ich ankam, wusste ich nicht wirklich, wo ich war, wie Rumänien ist, wie man Rumänisch spricht. Ich habe alles von Grund auf gelernt. Deshalb hatte ich nicht viele Meinungen über Rumänien. Aber nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, habe ich gesehen, dass wir in Rumänien nicht ganz unten sind. Das eine gefällt mir nicht, das andere auch nicht, aber ich habe gesehen, dass wir uns auch ein bisschen weiterentwickelt haben. Ich meine, wir sind jetzt im Mittelfeld. Wir entwickeln uns positiv und ich glaube, genau da müssen wir alle hin. Aska Praktikno sieht ihre Zukunft hier. Sie lebt seit fast 10 Jahren in Bukarest und plant sich, wenn möglich, dauerhaft hier niederzulassen. Wir fragten sie, ob ihre Familie schon einmal in Rumänien war und was sie von uns mitbringen, wenn sie Indonesien besuchen. Nein, leider waren sie noch nie da. Ich komme aus einer großen Familie. Ich habe 3 Geschwister, alle jünger als ich. Einen Bruder und 2 jüngere Schwestern. Meine Eltern können sich Reisen daher nicht leisten. Aber ich fahre jedes Jahr nach Hause. Es gibt immer etwas zu feiern, eine Hochzeit. Wir Muslime bringen nicht viele Getränke, Salami oder ähnliches mit, was ja typisch rumänisch ist. Deshalb habe ich das mitgebracht, was meine Mutter mag, die Tassen aus Horezu. Etwas Kunsthandwerkliches, Keramik, etwas für zu Hause, Magnete oder traditionelle Kleidung. Und hat sie etwas von dort mit nach Rumänien gebracht? Vermisst sie etwas aus Indonesien?
Acum 5 ani pot să zic, da, mi-a fost dor de ceva, dar acum pentru mâncare, spre exemplu.
Vor 5 Jahren hätte ich sagen können, dass ich etwas vermisse. Aber jetzt, zum Beispiel beim Essen, findet man alle möglichen Gewürze im Oboermarkt oder in verschiedenen Läden in Bukarest, die Gewürze aus Asien anbieten. Also vermisse ich eigentlich nichts aus Indonesien, außer natürlich meiner Familie.
Sie hören Radio Rumänien International.
Liebe Musikfreunde, herzlich willkommen zu unserer Jazz-Ecke. Im Studio begrüßt Sie Sorin Georgescu und heute wollen wir Ihnen das neueste Album des seit geraumer Zeit in Bukarest lebenden und wirkenden italienischen Saxophonisten Paolo Profeti vorstellen. In einem Interview mit unserem Sender von 2015 eröffnete Profeti, dass er im Alter von 13 Jahren mit dem Erlernen des Saxophonspielens begann, nachdem er zufällig eine Platte mit John Coltrane und Rashid Ali gehört hatte. Das Saxophon schien ihm besonders kraftvoll zu sein und zog ihn in seinen Bann. Er legte deshalb nach mit einem Studium an der Internationalen Musikakademie in Mailand, am Centre de Musique Didier Lockwood bei Paris und schließlich am Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi in Mailand. Nach Bukarest zog ihn die Liebe zu einer rumänischen Frau. Seit 2013 lebt Paolo Profeti in der rumänischen Hauptstadt. Hier gründete er das Musikerensemble European Collective, mit dem er 2015 das erste Album namens Waiting for Bucharest herausbrachte, gefolgt von Glide im Jahr 2019. Profeti ist Mitglied in mehreren Orchestern des rumänischen Rundfunks und Solist der Big Band von Radio Rumänien. Das dritte und bisher letzte Album von Paolo Profeti and European Collective nennt sich Peer Out, was so viel wie ausspähen, auswendig machen auf Englisch bedeutet. Es wurde 2024 aufgezeichnet und zunächst im digitalen Format beim Label Toski Records herausgebracht. Ende Mai 2025 wurde es erneut im Bukarester Goethe-Institut im Rahmen einer Live-Session vorgestellt, wobei nebst den Protagonisten auch rumänische Musikerkollegen als Special Guests auftraten. Das Album enthält insgesamt 6 Musikstücke, allesamt Kompositionen des italienischen Musikers, von denen wir heute 3 hören wollen. Als erstes hören wir Hopefulness von und mit Paolo Profeti am Altsaxophon, begleitet von folgenden Musikerkollegen: dem österreichischen Musiker Sigmar Brecher, Bassklarinette, den Italienern Michele Bonifati, Gitarre, Giacomo Papetti, Kontrabass und Bassgitarre und Alessandro Rossi, Schlagzeug, sowie der rumänischen Vokalistin Mariana Arsene als Special Guest.
Time you know this is where sun is starting to
Sie hören die Jazz-Ecke von Radio Rumänien International, die heute dem neuesten Album Peer Out des in Bukarest lebenden italienischen Saxophonisten Paolo Profeti gewidmet ist. Ihr Gastgeber ist Sorin Georgescu. Als nächstes hören wir das Stück Brother Floyd, das dem im Mai 2020 bei einem umstrittenen Polizeieinsatz getöteten Afroamerikaner George Floyd gewidmet ist. Nebst Paolo Profeti and European Collective hat hier auch der rumänische Jazz-Trompeter Sebastian Burnici einen Gastauftritt. Zum Schluss hören wir das namensgebende Stück vom Album Peer Out von und mit Paolo Profeti und dem European Collective, das 2024 beim Label Toski Records erschienen ist und Ende Mai 2025 eine Neuauflage mit einem Live-Konzert im Bukarester Goethe-Institut erfuhr. Sorin Georgescu sagt an dieser Stelle Danke fürs Zuhören und überlässt sie den Klängen der Musik.
Perspektive Wirtschaft. Rumänien und der globale Markt.
Willkommen zum Wirtschaftsteil unserer Sendung. Wenn wir über die deutsche Minderheit hierzulande berichten, geschieht das in der Regel in eher kulturellen Kontexten. Da findet ein Trachtenaufzug statt, dort ein Blasmusikkonzert. Unsere Kollegin Gabriela Mezei von Radio Neumarkt, Radio Târgu Mureș auf Rumänisch, hat mit dem Geschäftsführer des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Benjamin Joja, ein Gespräch zu einem ganz anderen Thema geführt, nämlich zum Stellenwert der deutschen Minderheit in den Wirtschaftsbeziehungen. Anlass war ein Event in Sachen rumänisch-deutsche Zusammenarbeit vor dem Hintergrund der Herausforderungen der europäischen Wirtschaft, zu dem der Deutsche Wirtschaftsclub Siebenbürgen in Sibiu, Deutsch-Hermannstadt und das rumänisch-deutsche Forum Anfang April eingeladen hatten.
Es war ein Format, wo sich Politik und Wirtschaft trifft. Das Format nennt sich schon seit Jahren Deutsch-Rumänisches Forum. Es gab ja seit den 90er Jahren ein deutsch-rumänisches Forum, in dem Politiker, aber auch Wirtschaftsleute teilgenommen haben, die eben über anstehende Probleme des Wirtschaftsstandorts Rumänien gesprochen haben. Und mittlerweile ist das rumänisch-deutsche Forum aktiver, das seit diesem Jahr auch einen neuen Vorsitzenden hat. Der neue Vorsitzende ist der ehemalige Botschafter Rumäniens in Berlin und Wien, Emil Hureseanu. Er leitete auch die ganzen Diskussionen und genau das war eigentlich Zweck und Ziel dieses Gespräches, dass sich Leute aus Politik und Wirtschaft zusammensetzen und über Sorgen sprechen, über Chancen, wo steht man jetzt, was ist noch nötig. Es ist ja wirtschaftlich weltweit keine einfache Zeit. Und deswegen sind solche Formate immer höchst willkommen.
Was für eine Rolle spielt die deutsche Minderheit für deutsche Investoren, die im heutigen Rumänien Unternehmen gründen wollen oder Fuß fassen wollen?
Im Wesentlichen spielen wir, mehr oder weniger eine Mittlerrolle. Seitdem wir im Hermannstadt im Stadtrat sitzen und einen deutschen Bürgermeister haben, zunächst Klaus Johannes, dann Frau Astrid Fodor, haben wir immer ein sehr großes Augenmerk auf die Wirtschaft geworfen, weil ja die Wirtschaft der Motor ist der ganzen Region, nicht nur einer Stadt. Und wir haben noch versucht, möglichst auch die Wirtschaftsniederlassungen zu steuern. Also es war uns ganz wichtig, dass Produktion hier entsteht, nicht einfach tote Flächen wie Logistik und Lagerräume. Und es war uns auch wichtig, dass wir nicht nur über das Positive für die Wirtschaft sprechen, sondern auch für die Verantwortung und wo sich diese beiden Sachen verzahnen. Also wo die Wirtschaft und die Stadt bzw. die Politik der Region sich die Hand reichen. Und das hat das Forum eigentlich sehr früh gemacht, seit den 90er Jahren, professionell dann in Hermannstadt ab dem Jahr 2000. Und wir freuen uns, dass diese Möglichkeit, in der Politik zu sitzen, auch in anderen Ortschaften passiert. Zum Beispiel in Kronstadt hat das Forum Stadtrat, in vielen Ortschaften im Kreis Sattmar gibt es Lokalräte und man kann das, gerade in Sattmar sieht man das sehr gut, wo das deutsche Forum dabei ist, ist auch die deutsche Industrie nicht fern. Drexelmeier hätte sich vielleicht, wenn es kein deutsches Forum in Sattmar gewesen wäre, nicht unbedingt einen Wirtschaftsstandort Sattmar ausgesucht und so sind noch andere Betriebe da.
Gibt es Rückmeldungen aus der Regionalforen zur aktuellen wirtschaftlichen Belastung der lokalen deutschen Gemeinschaften?
Naja, es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass das Forum aufgrund der Finanzsituation des Landes auch einige Einbuße hinnehmen mussten. Wir arbeiten zurzeit auf Sparflamme. Wir können noch alles in einer reduzierten Form machen, was wir machen wollen, aber wenn es noch eine Kürzung geht, dann geht es an die Substanz. Was für den Einzelnen, denke ich, gibt es keinen Unterschied zwischen Deutschen, Ungarn und Rumänen. Wir sitzen in diesem Land im selben Boot und wenn die Wirtschaftsleistung nachgeht, wenn die Inflation hochgeht, was nicht immer nur von uns abhängt, dann leiden alle mit drunter. Also als solches ist es umso wichtiger, dass man die Wirtschaftsstandorte hält und versucht, produktiv zu sein, um diesem ein wenig entgegenzuwirken. Natürlich kann eine Wirtschaft nie eine kluge Wirtschaftspolitik eines Landes ersetzen, aber es kann sie fördern durch gezielten Input, sei es von Produktion, aber sei es auch von einigen Ideen, die umgesetzt werden können.
Welche Beispiele aus anderen europäischen Ländern zur Wirtschaftsförderung von Minderheiten könnten für Rumänen adaptiert werden?
hier kann ich sagen, ist eigentlich Rumänien das Vorbild. Nicht wir müssen uns Vorbild von jemandem nehmen. Also hier steht die deutsche Minderheit oft viel, viel besser da als in anderen Ländern. Aber natürlich gibt es Wirtschaftsstandorte, die eigentlich mit der Minderheit ein gutes Tandem gemacht haben. Ein gutes Beispiel ist die Audi-Fabrik in Ungarn, die auch eine eigene deutsche Schule gegründet hat, die Audi-Schule Hungaria und so weiter. Aber natürlich, Standorte zu vergleichen, ist relativ schwer, weil ich als AGDM-Sprecher zuständig bin von Dänemark bis Kirgisistan und Usbekistan. Westungarn ist natürlich von Deutschland ein paar hundert Kilometer entfernt, nicht 1300 wie Hermannstadt. Also, dass man Wirtschaftsstandorte, bei einem Wirtschaftsstandort zählen ja oft mehr Sachen als die deutsche Minderheit. Im Wesentlichen, denke ich, müssen wir uns nichts vormachen. Eine Wirtschaft geht hin, wo sie was produzieren kann und was verdienen. Nichts anderes braucht die Wirtschaft. Aber in einigen Ländern, dazu gehört Ungarn, dazu gehört aber Tschechien und Polen, Schlesien in Polen und Rumänien dazu, gibt es deutsche Schulen, wo es eine ganze Reihe Leute gibt, die schon Deutsch sprechen, die nicht mehr angelernt werden müssen und die in der Wirtschaft Fuß fassen können. Das ist für uns ein Erfolg zum Beispiel. Unsere Schüler aus der deutschen Schule werden mit Kusshand genommen. Unsere Schulen haben einen sehr guten Ruf. Hat einen Reverse natürlich, dass wenn ich einen Angestellten beim Forum suche, dann kann ich lange suchen, weil die Wirtschaft natürlich eine andere finanzielle Potenz hat. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile.
Damit geht die deutsche Sendung von Radio Rumänien International zu Ende. Die wichtigsten Neuigkeiten aus Rumäniens Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft finden Sie auf unserer Internetseite www.rri.ro. Wir freuen uns auch immer über Ihre Empfangsberichte, Fragen und Anregungen. Am schnellsten erreichen Sie uns per E-Mail an germ@rri.ro. Mein Name ist Florin Lungu. Ich sage auf Wiederhören aus Bukarest. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr. Eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streamingformaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.